des leuchtenden Erdenweg. Hier wird mir Auftrag nun und Pflicht des hohen Meisters Werden aufzuzeigen, der, so verborgen auch sein Dasein der Geschichte blieb, durch jene sagenhaften Kunden seines Lebens und den Kult der alter Götter leeren dunkle Mystik unter seinem Namen neu erblühen ließ, zu einem Zeichen des Widerspruchs wurde, bis auf den heutigen Tag. Ich werde hier berichten, was dem Schauenden sich zeigt, der aus Gewissheit künden kann, was äußerem Erfassen längst entzogen ist. Geboren zu Nazareth in Galiläa, nicht etwa Nazoräer, nur genannt nach einer mystischen Sekte, wurde er von seinem Vater schon im zartesten Kindesalter samt der Mutter mit nach Ägypten genommen, allwo zu jener Zeit gerade das Handwerk des Vaters gut gelohnte Arbeit fand. Aus dem, was so tatsächlich einst geschehen war, wurde später die sagenhafte Flucht nach Ägypten. Nach wenigen Jahren dann zurückgekehrt zu seinem Heimatort, half er, sobald er halbwegs herangewachsen war, seinem Vater bei der Arbeit und lernte so, fast noch im Spiel, die ersten Handreichungen tun, soweit sie seinen Kräften angepasst erscheinen mochten. So wurde er schon in früher Jünglingszeit des Vaters Gehilfe, wurde ein Zimmermann, was in jenen Zeiten heißen wollte, dass er nicht nur bauen lernte, was aus Holz zu bauen ist, sondern auch alles gröbere Haus- und Ackergerät aus Holz zu fertigen wissen musste. Zum Erwerben auch nur der geringsten äußeren Gelehrsamkeit war weder Zeit vorhanden, noch entsprach es Sitte und Gewohnheit, dass ein armer junger Handwerksmann nach derlei Dingen strebe. Erst als sein geistiger Entwicklungsgang, von dem ich nun zu künden haben werde, längst vollendet war, erlernte er durch Anleitung gelehrter Freunde, die er dann gewonnen hatte, die Kunst des Schreibens in den Zeichen seiner Muttersprache. Mit seiner geistigen Entfaltung aber ging es also zu. Vom Vater hatte er nur die Gebete gehört, die jeder fromme Jude zu beten pflegte. An jedem Sabbat hörte er die übliche Erklärung des Gesetzes, das von den Alten überkommen war. Auch hier war ihm, der selbst nicht in den Schriften lesen konnte, nur sehr weniges erschlossen. Wohl aber ward ihm schon seit früher Jugend, wenn er müde von der Arbeit, aber nicht im Geist ermüdet, wachend noch auf seinem armen Lager ruhte, geheimnisvolle geistige Belehrung, die er selbst den Eltern streng verborgen hielt, durch die er aber mehr und mehr die Weisheit des Gesetzes zu erkennen glaubte, die, wie er meinte, jene anderen erkannten, die in den Schriften selbst zu lesen wussten. Wohl verriet er sich dann und wann, wenn er die Älteren in der Gemeinde am Sabbat oder an den hohen Festen über Fragen des Gesetzes reden hörte und aus der inneren Belehrung her die rechte Antwort fand, so daß die spätere Legende, die den Knaben zu Jerusalem im Tempel unter Schriftgelehrten lehrend zeigt, im Grunde doch auf wirklichem Geschehen baut, wenn auch die Tempelpriester zu Jerusalem gewiß nicht diese ersten Hörer seiner Weisheit waren. Die erste Begegnung mit einem der Leuchtenden des Urlichts, deren hoher Bruder er später werden sollte, da er der Artung nach zu ihrem Kreis gehörte, längst bevor er durch das irdische Auge das Licht der Erdensonne sah, wird ihm in seinen späteren Jünglingsjahren schon zu Kapernaum, wo er zu jener Zeit in wochenlanger Arbeit bei Verwandten seines Vaters lebte und einen Auftrag seines Vaters auszuführen hatte. Noch wusste er vorerst nicht, wer jener war, der da in abendlicher Feierstunde ihm am See begegnet war, den er dann oftmals wieder an der gleichen Stelle traf und der ihm mehr und mehr das Herz zu öffnen und den Blick ins Innerste des Seins zu hellen wusste. Bald aber mehrten sich Begegnungen von gleicher Art, so daß es ihm kaum noch absonderlich erschien, von diesen offenbar dem gleichen Kreise zugehörenden so aufschlussreiche Lehre zu empfangen. Nur hielt er alles sehr geheim, da es ihm also aufgetragen worden war. So hatte er mehrere Jahre zugebracht im steten Wachsen seiner inneren Erkenntnis, als einer der Männer, die er nun wie alte Freunde kannte, wenn er auch in Ehrfurcht sich vor ihnen neigte, ihm einst die Eröffnung machte, es sei nun für ihn an der Zeit, eine geregelte Schulung zu beginnen, obwohl er dadurch keineswegs von seiner Hände Arbeit abgehalten werde. Als Zweck der Schulung wurde ihm bezeichnet, dass er durch sie befähigt werden solle, nicht nur selbst die Weisheit des Gesetzes bis ins Letzte zu erkennen, sondern dass er anderen auch alsdann die gleiche Weisheit zeigen könne, damit die vielen, die nach einer Seelenspeise in den Schriften suchten, nicht nur der Schriftgelehrten dürre Auslegung erhielten, die ähnlich sei, als wenn ein Hungernder nach Brot verlange und man reiche ihm einen Stein. Von da an stand er nun bewusst unter kontinuierlicher geistiger Leitung derer, zu denen er dem Wesen nach gehörte. Sein Tagwerk konnte ihn nicht hindern, diese Schulung durchzuführen und jede Prüfung zu bestehen, die sie von ihm forderte. Sobald er zu straucheln begann oder angstvolle Zweifel ihn bedrohten, trat einer seiner Lehrer unvermerkt stets wieder ihm zur Seite, stärkte seinen Glauben und verscheuchte die Dämonenwelt, die vor dem ihn in Schrecken setzen wollte. In jahrelanger Geistesschulung war er endlich so herangereift, dass ihm die letzten Schuppen von den Augen fielen und er selbst sich nun in seiner hohen Sendung sah. In klarer Sternennacht, auf einer Felsenhöhe nahe seinem Wohnort, erhielt er seine Weihe als ein Meister der Lichterkenntnis, als ein Liebender im Lichte, als ein Leuchtender unter Leuchtenden. Nun wusste er sich selbst als Weg. Nun wusste er sich selbst als Wahrheit. Nun wusste er sich selbst als Leben aus der Sonne aller Sonnen, aus dem Lichte, das die Ewigkeit erhält. Von diesem Tage an begann er nun, von dem, was ihm geworden war, auch anderen aufs deutlichste mitzuteilen. Nun sprach er im Bewusstsein seiner inneren Berechtigung und suchte an der Hand der alten Schriften, die ihm geistig jetzt erschlossen waren, den tiefsten Sinn der alten Seherworte aufzuzeigen, obwohl er noch sein Handwerk weitertrieb wie ehedem. Seine Zuhörer aber staunten sehr über seine Rede und wussten sich nicht zu erklären, woher denn ihm, dem Ungelehrten, solches Wissen komme. So unerhört erschien den Freunden und den Anverwandten die Verwandlung seines Wesens, dass sie ihn trotz aller Tiefe seiner Worte von Sinnen wähnten und er sich schließlich nicht mehr in der Heimat halten konnte. So zog er denn von dannen, um sich an anderem Orte, wo man ihn nicht kannte, durch seiner Hände Arbeit zu ernähren und durch sein Wort die Seelen zu erwecken. Aber wohin er auch kam, konnte nicht seines Bleibens sein, denn man hörte ihn Dinge sagen, die nie gesagt worden waren, und die Schriftkundigen waren voll des Neides darüber, dass viele ihm mehr zu glauben schienen als ihnen. Nun irrte er geraume Zeit umher, bis er sich wieder nach Kapernaum wandte, das ihm lieb geworden war. Es hatte sich ja dort die erste Begegnung einst ereignet mit einem seiner hohen Brüder, die ihm auch jetzt Verheißung gaben, dass er allda die gesuchte Ruhe finden werde. Dort in Kapernaum sollte ihm nun die Freundschaft eines begüterten Mannes werden, der ihn mit Freuden aufnahm und begeistert seinen Reden lauschte. Im Hause dieses Mannes fand er dann auch andere gelehrte Freunde, und in diesem Zufluchtsorte lernte er durch sie seiner Sprache Schriftzeichen lesen und schreiben. Das Ansehen, das er hier bei den Wohlgeachteten genoss, hatte allmählich ringsum seinen Ruf verbreitet. Da nun in jener Zeit das Volk des Glaubens war, dass ein solcher Weiser auch über geheime Künste verfüge, durch die er alle Krankheit heilen könne, so kam bald dieser und bald jener in des vornehmen Mannes Haus und bat, dass der weise Rabbi ihn heile. Anfänglich widersetzte sich der Meister solchem Begehren und schickte die Kranken zu den Ärzten. Dann aber mehrte sich der Ansturm, und von Erbarmen erfasst ging er zu den Kranken hinaus, um sie zu trösten. Aber es geschah, daß viele von denen, die er berührt hatte, schon bald darauf sich geheilt fühlten, so daß der Meister zuerst selbst nicht wußte, was er von solchen Dingen halten sollte. Es war ihm aber fernerhin nicht mehr möglich, sich den Bitten der Kranken zu entziehen, die nichts von ihm verlangten, als dass er sie nur berühren möge. Selbst von weit her wurden Kranke zu ihm gebracht, und der Glaube an seine Wunderkraft erstarkte mehr und mehr. Bekannte sich nachher einer als geheilt, so betonte stets der Meister selbst, dass nur sein eigener Glaube ihm geholfen habe. Auch verbot er jedem Strenge, von seiner Heilung weiter zu erzählen, da er dem Andrang kaum mehr sich gewachsen fühlte. Im Laufe der Zeit jedoch erkannte er, dass ihm eine Kraft des Heilens innewohne und dass nicht der Glaube der Geheilten nur allein ihrer Heilung Ursache war. Zwar konnte er nicht alle Krankheit heilen, aber der geheilten Zahl ward trotzdem täglich größer. Geraume Zeit des Tages brauchte er, um allen die Hände aufzulegen, die er heilen sollte. Bis spät in die Nacht aber fand er Zuhörer um sich versammelt, die seiner neuen Gesetzesauslegung lauschten, und unter diesen fand er auch die ersten, die ihm geeignet schienen, seine besonderen Schüler zu werden. Ihnen allein aber suchte er zu offenbaren, woher ihm selbst seine Weisheit geworden war. Lange schon hatte er erkannt, dass er nun kaum mehr sein Handwerk weiter betreiben könne. Doch da er wußte, dass er stets das Nötige im Überflusse finden würde, wenn er getreu dem geistigen Gesetze es seinem Vater überließe, ihn zu nähren und zu kleiden, so kam keine Sorge in ihm auf, und schließlich bat er seinen Gastwirt, ihn nun ziehen zu lassen, damit er auch an anderen Orten lehren könne. Die Gegnerschaft der ersten Tage schien ihm nun längst nicht mehr bedenklich. Die ersten Schüler aber, die zu Kapernaum von ihm gefunden worden waren, wollten ihn nicht lassen und folgten ihm. Jeder von ihnen nahm auf seine Weise in sich auf, was der Meister ihnen zu geben hatte. An manchen Orten seines Rufes als Heiler wegen mit seinen Schülern freudig aufgenommen, musste er doch auch an anderen Orten schroffste Zurückweisung erfahren und für die Menschen seines Heimatortes blieb er der anmaßende Narr, den sie schon zu Anfang in ihm gesehen hatten. Das Volk aber nannte seine Heilungen, dort wo sie erfolgen konnten, Wunderwerke, und man verstand ihn nicht, wenn er in solchen Fällen stets betonte, dass nur der eigene Glaube und die ausströmende Kraft aus dem Körper des Heilenden solche Wunder wirke. Den alten Lehren seines Volkes gab er eine Auslegung, durch die sie auch vor höherer Erkenntnis noch bestehen konnten, und nur wo er sterilen Formelkram die Gläubigen bedrücken oder den düsteren Stammesgott der Vorzeit Opfer fordern sah, sprach er das Wort: Den Alten ward gesagt, ich aber sage euch. Nachdem er so fast ein Jahr in Galiläa heilend und lehrend mit wechselndem Erfolg umhergezogen war, glaubte er zu erkennen, dass nur in Jerusalem seinem Worte der Rechte nach Hall werden könne und durch die Freunde von Kapernaum bereits bei deren Freunden in der heiligen Stadt aufs Beste angekündigt, schloss er sich mit seinen Schülern den Pilgern an, die zum Osterfeste nach Jerusalem wallten. Die vornehmen Freunde nahmen ihn gastlich auf, aber sein erstes Auftreten schon zog ihm den Hass der Tempelpriester zu. So verließ er bald die Stadt, kehrte aber nicht nach Galiläa zurück, sondern blieb in ihrer Nähe, um immer wieder kurze Zeit in ihr zu verweilen, mied sie aber doch mehr und mehr, nachdem er immer deutlicher gewahr geworden war, dass seine vornehmen Freunde ihn kaum schützen könnten, falls er der Priesterschaft in die Hände fiel, die er gar hart in seinen Reden angegriffen hatte. Er heilte und lehrte, wo er auch war, so wie ehemals in Galiläa. Es konnte darum nicht fehlen, dass er stets größerer Kreise Hoffnung wurde, besonders unter den Armen und Entrechteten, die auf die knechtende Priesterschaft noch weniger gut zu sprechen waren als auf die fremden Unterdrücker. So kam es denn, dass alles Volk immer mehr des Glaubens wurde, dass er der in alten Schriften vermeintlich Verheißene sei, der aus der Priester- und der Römerknechtschaft nun die Armen befreien müsse. Die aus dem immer ruhelosen Haufen der Hauptstadt also dachten, hatten erfahren, dass der Meister kurze Zeit vor dem Osterfeste wieder nach Jerusalem kommen werde. Und sie bereiteten alles vor, um ihn, sobald er käme, zum Könige auszurufen, da sie der Priestermacht nur durch die römischen Kohorten gesichert sahen, der Römergewalt aber aus ihrer Enge her nicht begreifen konnten. Als der Meister nun kam, zog man ihm vor die Tore mit großem Jubel entgegen, Männer, Weiber und Kinder, und ihre Sprecher verlangten von ihm, dass er sie gegen die Bedrücker führe. Überwältigt von allem, was er sah, verließ ihn hier die Sicherheit des inneren Bestimmens, und so wie Moses nach der Sage zweifelte, ob er dem Volke Wasser schaffen könne, so glaubte er vielmehr für kurze Augenblicke, die Macht, die man ihm zuerkennen wollte, könne seiner Sendung Stütze werden. Nur allzu bald sah er den Irrtum ein, so daß er kaum die Stadt betreten hatte, als er dem aufgeregten Haufen sich entzog und in dem Hause einer seiner vornehmen Freunde Zuflucht suchte, bis die Menge durch der Römerwachtsoldaten auseinandergetrieben war. Allein die Folgen seines kurzen Schwankens ließen sich auf geistigem sowie auf irdischem Gebiet nicht mehr vermeiden. Längst schon den Priestern des Tempels als bitterer Mahner verhaßt und um seines Ansehens bei dem Volke willen gefürchtet, hatte er jetzt selbst die Gelegenheit geschaffen, ihn bei der römischen Obrigkeit zu verklagen als einen, der sich gegen ihre Herrschaft wende, einen Aufwiegler des Volkes, der des Volkes König werden wolle. Es war die römische Obrigkeit wahrhaftig Tumulte unter diesem Volke gewohnt und hätte auch den Neuesten am liebsten übersehen. Allein bei solcher Art der Klage war es nicht mehr möglich, die Verhaftung des Beschuldigten zu unterlassen. Der weltkluge römische Prokurator, der deutlich sah, aus welchen Gründen man ihn hier gebrauchte, fühlte in seinem Stolze sich verletzt und suchte der Nötigung zu einem Urteilsspruche sich zu entziehen. So schob er die Vernehmung denen zu, die Klage erhoben hatten. Er ahnte nicht, wie sehr willkommen es jenen war, den Gehassten nun scheinbar mit besten Gründen auch nach ihrem Gesetze zu verurteilen. Es gab seiner Worte genug, die man früher nicht zu ahnden wagte und die ihn nun des Todes schuldig erscheinen lassen konnten. Überdies hatte er ja den Tempel gelästert. Was wollte man noch mehr? Da ihnen aber eines Todesurteils Vollstreckung unter der Römermacht entzogen war, so brauchten sie nur darauf zu beharren, dass er das Volk verführe und sich zum Könige ausrufen lassen wolle, um die römische Gerichtsbarkeit zu zwingen, den hassgeborenen Richterspruch an ihrer Stelle auszuführen. Die Folge war, dass der Gehasste starb am römischen Kreuzesgalgen, nachdem ihn römische Söldner aus aller Welt und jüdische Tempelknechte schon fast zu Tode gepeinigt hatten. Hier aber, als sein Erdenwirken schon beendet schien, vollbrachte erst der Meister jene größte Liebestat, durch die er allen, die da Geistiges erschauen, über alle Menschengröße hoch erhaben bleibt für alle Zeiten, als der größte aller Liebenden, die je die Erde trug. Und keiner kann je nach ihm kommen, der ihn an Liebeskraft erreichen würde. In dieser letzten Stunde ist es ihm gelungen, das Menschentier in sich der Macht des Geistigen zu absoluter Einheit des Empfindens zu vereinen, so dass er die Vernichter seines Erdenlebens noch in der Vernichtung lieben konnte wie sich selbst. Die unsichtbare Erde, die diesen Erdball in sich trägt, gleich wie das Ei den Dotter, ist seit jener heilig hohen Stunde der Macht des Fürsten dieser Welt, des Unsichtbaren, aber nur seiner selbst und nicht im Geiste bewussten, vergänglichen Gewaltigen, der in dem liebeleeren Dunkel der Materie sich selbst erlebt und alles in sein eigenes Erleben ziehen möchte, für alle Zeit entwunden. So wie er selbst in dieser Stunde überwunden wurde, kann alle Macht der Finsternis auf dieser Erde nunmehr überwunden werden durch jene, die um solche Macht des Menschen wissen und guten Willens wollend aus der Liebe sind. Wüsste die Menschheit der Erde um ihre Macht? Wahrhaftig, sie würde schon seit fast 2 Jahrtausenden der Erde Angesicht verwandelt haben, so dass den Menschen, die in diesen Tagen noch der Erde Not erleiden, ein Erdenzustand dargeboten wäre, der ihnen wie des Himmels Seligkeit erscheinen müsste. Zwar wird auf dieser Erde nie ein Garten Eden sich erschaffen lassen. Allein, was hier sich dennoch wandeln lässt, ist so gewaltig, dass späte Enkel sicherlich in gleicher Weise voll Entsetzen stehen, finden sie die Spuren heutigen Geschehens unter Menschen, wie jeden heute Lebenden das Grauen packt, wenn er die Gräber jener Menschtierahnen öffnet, die, wie die Funde zeigen, ihrer Feinde Hirne aus den Schädeln saugten und das Mark aus ihren Knochen fraßen. Erst wenn diese Menschheit erkennen wird, was sie vermag, sobald sie aus der Liebe wirkend dieser Erde Angesicht zu wandeln sucht, wird jene Liebestat auf Golgatha ihr endlich fruchtbar werden.